Ja, ich möchte euch alle begrüßen zum Gottesdienst von meiner Seite aus. Wir wissen, das ist der Thementag und heute ist der letzte Tag und ja mit diesem Thema. Und ich weiß nicht, was ihr für euch schon alles mitgenommen habt, ja, was wir wissen dürfen, was es heißt, ja, was hierin geschrieben steht, dass es felsenfest ist. Und wenn Menschen etwas herausgefunden haben und sagen, wir wissen das jetzt so, dann halten sich dran fest, wie viel mehr beim Wort Gottes. Und ich glaube, Andreas ist auch in der ersten Woche darauf eingegangen. Letzte Woche war ich ja nicht da. Mit dem, ja, wie fest das Wort ist, beziehungsweise bei den Menschen können sagen, wir wissen, aber wie viel mehr beim Wort Gottes. Und ja, wir wissen. Genau mit diesen Worten werde ich heute nicht anfangen. Es gibt nämlich noch einen anderen Ausdruck, und zwar steht der im 1. Korintherbrief. Also es gibt da zwei Ausdrücke. Einmal gibt es, wisst ihr nicht? Und der zweite ist, oder wisst ihr nicht? Also mit dem Oder davor. Ja? Diese Worte drücken aber trotzdem aus, dass wir wissen dürfen, dass wir wissen sollen. Also es bleibt, ich verändere es nicht durch den Thementag. Und es gibt ja auch wahrscheinlich viele Bibelstellen mit dem Wort Wissen, wenn man das eingibt bei einer Bibel-App oder wenn ich es jetzt wahrscheinlich eingeben würde bei Bible-Server. Und ja, was sollte ich jetzt davon nehmen? Und ich habe extra nochmal Brüder geschrieben oder gefragt, was die haben. Nicht, dass ich was habe, was wir das doppelt haben. Und ich habe mir zwei Verse rausgesucht, die ich schon mal vor Jahren hatte in Brake, und der Hintergrund war, dass wir eine Predigt üben sollten, und irgendwie wurde mir dieser Vers zugeteilt. Also ich wusste nicht, was ich nehme. Entweder ging es vom Anfangsbuchstaben, weil Benjamin oder Christian ziemlich am Anfang des Alphabets, oder es wurde irgendwie gezogen, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall wurde mir dieser Vers zugeteilt. Ich habe gedacht, mal gucken, was es ist. Und ich dachte, okay, nehme ich an. Und ja, das, was ich geschrieben habe damals, ich habe mir die Gedanken nochmal angeguckt, werde es aber nicht nochmal so wiedergeben, weil mir das nicht gleich ist. Es wurde damals nochmal korrigiert. Ich werde also heute nicht aus dem 1. Johannesbrief vorlesen, wo ich sonst meine Predigt rausziehe. Da gibt es ja auch Worte mit wir wissen, sondern ich werde im 1. Korintherbrief starten. Und ich habe damals da reingeschrieben, und es wurde dann auch so übernommen von mir, dass Paulus quasi eine Erinnerung schreibt an die Korinther. Also Erinnerungen brauchen wir ja alle, und dazu passt eigentlich auch der Thementag. Wir wissen eine Erinnerung, wir dürfen wissen, ob wir wissen. Also eine Erinnerung für uns. Und wer aufschlagen möchte, ich lese vor den 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19 bis 20. 1. Korinther 6, 19 bis 20. Dann habe ich mir damals gesagt, okay, mal durchlesen. Und den habe ich dann für mich angenommen. Ich lese aus der Schlachterversion vor, 2000. Und da steht Folgendes. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Und wenn man nächstes Mal drei Kapitel zurückschlägt, im 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16, steht das nochmal so ähnlich drin, aber ein bisschen verkürzt. 1. Korinther 3, Vers 16 steht geschrieben, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wisst ihr nicht? Also unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Es ist ein Gottestempel. Und ich weiß gar nicht, ob ihr euch das bewusst seid, wenn man das so liest. Man kann es lesen, aber ist uns das eigentlich bewusst? Das ist ja etwas, ja, total Besonderes. Und ja, dass ihr, die zu, ja, ein Kind Gottes seid, ein Tempel des Heiligen Geistes seid. Und ich habe mich allgemein gefragt, was ist denn eigentlich ein Tempel? Und ich habe zu Hause Manchmal arbeite ich mit so einem Blatt, dann schmier ich was drauf und ich hätte was drauf gekritzelt, so ein Tempel Gottes, und habe ich so einen Kringel rumgemacht und habe mir gedacht, okay, so ein Brainstorming, ja, so ein, was verbinde ich jetzt mit dem Tempel Gottes? Da habe ich mir aufgeschrieben, heilig, rein sauber und Gottes Gegenwart. Ja, und wenn ihr das hört, dass ihr ein Tempel seid, ein Tempel Gottes, wo der Heilige Geist drin wohnt, könnt ihr euch das vorstellen? Oder die Frage ist jetzt, was macht das mit euch? Was macht das mit mir? Denkst du dir, es ist was Besonderes? Ja, ich bin wirklich was Besonderes. Nimmst du die Sache, wo du es gerade hörst, nimmst du das ernster? Oder etwas, doch was ganz was anderes? Was macht das mit dir, wenn du das hörst jetzt gerade? Ja, und ich habe mir das Wort mal angeguckt aus der Elberfelder Studienbibel. Da steht für Tempel das Wort, griechische Wort Naos. Das heißt Tempel, Wohnung Gottes. Also die ersten Wörter, die ich gelesen habe. Ja, und alle, die wiedergeboren sind, die mit dem, oder man sagt auch wiedergeboren aus Gott geboren, das wird halt auch verwendet in der Bibel, sind halt versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wohnt in jedem Wiedergeborenen drin, also in jedem Kind Gottes. Jetzt kommen wir zur Gemeinde in Korinth. Und Korinth selber war, das war eine junge Gemeinde. Nur die war halt auch, sag ich mal, die Gemeinde, also diese Stadt, war, kann man sagen, verdorben. Und Paulus schreibt hier ein paar Verse davor. Ich will das mal vorlesen. Ihr könnt mitlesen oder einfach zuhören, wie ihr möchtet. Ich werde nochmal die Verse von 9 bis 18 vorlesen, wenn wir so einen kleinen Hintergrund haben. Ich werde zuerst lesen die Verse 9 bis 11. Die Verse 9 bis 11. Bei mir steht jetzt drüber, Warnung vor der Sünde, der Leib als Tempel des Heiligen Geistes, steht jetzt bei mir drüber. Da steht geschrieben, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Ja, erstmal, wenn man bis hierhin liest, erstmal eine ganz klare, haut das erstmal direkt hier hin. Und da sagt er in Vers 11, und solche sind etliche von euch gewesen. Also diese Gemeinde, da war einiges dabei, einige, ja, die eine, ich sag mal, eine Vergangenheit hatten. Ja, das hat sich, war schon krass und also erzählt das auf. Es sind etliche gewesen in der jungen Gemeinde von Korinth, die das gehabt haben. Und jetzt zählt aber, hier steht es weiter, aber, das ist wichtig, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Also Vers 11 sagt quasi, etliche von euch sind das gewesen, das, was hier aufgezählt worden ist. Aber drei Dinge sind passiert. Egal, wie deine Vergangenheit war. Du bist abgewaschen, du bist geheiligt, du bist gerechtfertigt worden. Und ich habe mir hier so Worte geschrieben, weiß nicht, wenn Paulus das hier von der Gemeinde schreibt, keine Ahnung, was wird da, ich habe mir erst so geschrieben, wenn eine Liste gemacht hätte, hier vielleicht oder in meinem Leben, Benjamin, was hast du jetzt alles so gemacht? Ja. Was warst du für einer? Okay. Aber abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt. Ich lese vor weiter die Verse 12 bis 18. Dort steht geschrieben, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich vor nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, also da geht es sogar weiter mit, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind, soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, und jetzt zitiert er aus dem Alten Testament, die zwei ein Fleisch sein. Wer mit dem Herrn anhängt, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht, jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer bei Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Ja. Also, es war viel los in Korinth, aber sie sind abgewaschen. Jetzt habe ich mir auch mal das Wort angeguckt, das Wort Unzucht, was hier geschrieben steht, also Elberfelder Studienbibel, griechische Wort Pornia, das Wort kennt man ja. Und also wird mit verglichen mit Hurerei, Unzucht. Und dann steht in der Bibelverse und steht weiter, wenn Ehebruch nicht ausdrücklich genannt wird im Zusammenhang mit Pornia, schließt dieses doch den Ehebruch ein und meint jeglichen außerehelichen Geschlechtsverkehr. Das gleiche Wort mit Unzucht wird in Kapitel 5, also ein Kapitel zurückgeschrieben, wo steht, 1. Korinther 5, Vers 1 steht auch, 1. Korinther 5, Vers 1 steht auch, überhaupt hört man von Unzucht, also gleiches Wort unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Also es war viel los und Paulus sagt aber, und solche sind etliche von euch gewesen, ihr seid reingewaschen. Ja, ich habe hier noch einen Vermerk, das ist das Wort, alle Formen von vor- und außerehelichem geschlechtlichem Umgang bezeichnet wird. Man kann auf jeden Fall sagen, dieses Wort Hurerei oder Unzucht heißt quasi Sexualität vor der Ehe oder wenn ich jetzt verheiratet wäre, ja, und ich hätte eine andere Frau und würde da was machen, dann ist das, wird das als Hurerei, Unzucht bezeichnet. Also, ich habe mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe oder ein Bruder, Gott ist der Erfinder von Sexualität. Sexualität ist was Gutes, gehört in die Ehe, das ist in Gottes Ordnung. Er sagt aber auch, das fand ich irgendwie, habe ich mir angeschrieben, dass wenn ein Mensch sündigt, ist es immer außerhalb des Körpers. Also hier steht ja in Vers 18, habe ich eigentlich noch Zeit, ja, ne? Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer bei Unzucht verübt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Also wenn ich diese Dinge tue, sündige ich quasi an meinem eigenen Leib. Und mein Leib ist ja ein Tempel des Heiligen Geistes. Ja, Gott hat mich, hat uns versiegelt, die wir Kinder Gottes sind, mit dem Heiligen Geist. Wir sind was Besonderes, wir sind sein Eigentum. Und darauf sollten wir den Fokus setzen. Ja, hier steht, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, den wir von Gott empfangen haben und wir gehören uns nicht mehr selbst. Denn steht hier, wir sind teuer erkauft, da haben wir gerade drüber nachgedacht, beim Abendmahl durch das teure Blut Christi. Darum, schreibt Paulus, verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Ja, die nicht zu Gott gehören, machen sich wahrscheinlich darüber keine Gedanken. Die Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, okay, zum Beispiel, da die Welt ja voll mit ja, Verführungen sind, Begierden und man braucht nur noch die Medien einschalten, sag ich mal, was schauen wir uns an, was geht uns durch die Augen, bewusst oder unbewusst? Können wir fragen, wie gehen wir mit unserem Körper um? Und ja, dass uns das einfach bewusst ist, das will ich uns einfach mal mitgeben, dass wir was Besonderes sind, der ja, Gottes Tempel und dass wir es einfach mit in die nächste Woche nehmen können, dass wir Gott gehören und dass wir mit teurem Blut erkauft sind. Ich lese nochmal den Vers vor. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel dessen euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht mehr euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Damit möchte ich meinen Impuls für diesen Thementag hier beenden und ich gebe weiter an Micha.
Kennen wir doch.
Ja, auch ich habe euch einen Vers mitgebracht. Ich habe mir den Vers nicht wirklich ausgesucht. Ich habe mir schon länger Gedanken über dieses Thema gemacht. Dann habe ich mir so die Auswahl an Versen durchgeguckt. Und doch, da gab es einen, der passte ganz gut dazu. Und der steht in 2. Korinther 5, Vers 1 und 2. Das können wir einmal kurz vorher lesen. Oder ich glaube, er steht eigentlich nur, es ist nur der Vers 1, aber ich würde den Vers 2 auch noch nehmen. Das sind die drei Wörter. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Und hier werden zwei starke Gegenüberstellungen gemacht. Hier wird ein Haus mit einem Zelt verglichen. Ich glaube, annähernd jeder hier hat mal in einem Zelt geschlafen, zumindest eine Nacht. Die meisten haben, glaube ich, eher negative Erfahrungen damit. Die längste Zeit, die ich mal wirklich in einem Zelt auch gewohnt habe, waren die 3 Wochen. Und das ist dann schon auch echt nochmal was anderes. Ja, so ein Zelt ist einfach kalt. Es ist keine Isolierung, es ist nur 1 Millimeter Stoff. Du bist nicht windgeschützt. So ein Zelt ist nicht immer unbedingt wasserdicht. Aber man stellt da mal irgendwo einen Eimer hin, tropft das Wasser rein. Es ist blanke Realität. Überall zieht der Wind durch. Es ist einfach nicht schön. Und man sehnt sich irgendwann einfach wieder nach seinem Zuhause. Nach einem Haus. Nach einer Heimat. Für manche ist es das Elternhaus. Manche haben ein eigenes Heim. Und das ist warm, das ist trocken. Da erlebt man Geborgenheit. Also ein Zelt ist irgendwie nichts Dauerhaftes, sondern eine Übergangslösung. Zum Beispiel, wenn man eben gerade kein Zuhause hat, kann man nicht immer überall mit hinnehmen. Aber Paulus gibt uns hier eine Hoffnung. Und er vergleicht dieses Zelt mit unserem jetzigen Leben und diesen Bau, dieses Haus mit unserem Leben, das wir eines Tages haben werden, wenn wir bei unserem Herrn Jesus sind. Und er gibt uns die Hoffnung, dass das eben nur ein Übergang ist, dass es enden wird, dass irgendwann dieses Zelt abgerissen wird und wir dieses vollkommene neue Haus, eine Heimat bekommen. Und bestätigen tut das Paulus in Philipper 3, Vers 20, da steht, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Also unser Bürgerrecht ist nicht hier auf Erden, wir haben hier kein Bürgerrecht, sondern es ist im Himmel. Hier auf dieser Erde sind wir Fremdlinge. Wir sind dieser Welt fremd. Kennt diesen Ausdruck, weltfremd, ne? Ist nicht irgendwie immer so ganz so positiv behaftet. Aber ja, wir sind der Welt fremd. Und wer Jesus annimmt, bekennt damit gleichzeitig, dass er für diese Welt gestorben ist. Und dass er dieser Welt fremd ist. Wir identifizieren uns nicht mehr mit dieser Welt und mit ihren Sünden. Wir leben in einem Zelt. Wir sind auf der Durchreise, als Fremde in einem Land. Und das kann bedeuten, dass es manchmal so richtig kalt werden kann in unserem Leben. Wir bekommen den Wind so von manch einem Sturm in unserem Leben ab. Und auch die Sünde tropft immer wieder in unser Leben hinein. Aber wie Paulus sagt, wir sehnen uns nach einem Bau, nach einem Haus im Himmel. Dort, wo wir unser Bürgerrecht haben, wo wir eine Heimat bekommen. Und ein Psalmist, ich glaube, es war nicht David, und der hat das Ganze nochmal in ein etwas anderes Bild verpackt, was ich euch gerne einmal vorlesen müsste. Psalm 42, Vers 2. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, oh Gott, nach dir. Das beschreibt im Ansatz das Verlangen, das wir haben sollen, nach dieser neuen Behausung, nach der neuen Heimat, die wir im Himmel haben. Aber jetzt stellt sich mir eine Frage, warum dürfen wir das wissen? Wieso glauben wir nicht daran oder wieso hoffen wir nicht darauf, dass wir eines Tages dieses Bürgerrecht haben dürfen? Wieso sagt Paulus an dieser Stelle und auch an so vielen anderen, dass wir das wissen dürfen und dass wir das wissen können? Was bedeutet Wissen? Wissen bedeutet, etwas durch eine eigene Erfahrung oder durch Mitteilung von außen etwas zur Kenntnis zu nehmen und dadurch eine zuverlässige Aussage zu treffen. Dieses Wissen können wir durch sein Wort erfahren. Und dazu schlagen wir einmal Johannes 14, Vers 1 bis 4 auf. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Auch Jesus sagte schon, dass wir das wissen können. So vieles, was Jesus eigentlich sagt, müssen wir glauben. Steht oft in der Bibel, dass wir es glauben sollen, dass wir darauf hoffen sollen. Aber hier steht, dass wir es wissen können. Dürfen es wissen, wir müssen es nicht glauben. Dürfen wissen, dass Gott sein Versprechen wahrt. Warum? Weil er es schon mal getan hat. Dieses Gleichnis mit der Zeltwohnung und dem Haus, das hat Gott schon mal im ganz großen Stil durchgezogen in der Bibel. Da müssen wir mal genau hinschauen. Das möchte ich einmal jetzt tun heute und mir so ein bisschen Metageschichte in der Bibel mit euch anschauen, wie Gott sein Versprechen mit der Zeltwohnung und dem Haus eingehalten hat und es auch wieder tun wird. Und dazu schlagen wir einmal Hebräer 11 auf, Kapitel 11. Ab Vers 8. Ich lese einmal 8 bis 16. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf Erden sind. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Der Herr hat Abraham versprochen, dass seine Nachkommen eines Tages so zahlreich sein werden wie der Sand am Meer. Und dass sie ein verheißenes Land erben werden und ihre Zelte abreißen dürfen und Häuser bauen können. Man baut kein Haus auf einem Campingplatz. Da stellt man ein Zelt drauf. Ein Haus baut man auf seinem eigenen Land. Und andersrum baut man auf seinem eigenen Land auch eigentlich kein Zelt auf. Und so ist das auch mit Abraham. Er lebte zwar in dem Land der Verheißung, aber es gehörte nicht ihm. Er lebte dort als Fremdling und er setzte auf dieses Land ein Zelt. Er hat daran geglaubt, was Gott ihm versprochen hat. Und sie haben ihren Glauben mit dieser Lebensart, mit dieser Lebensweise bezeugt. Abraham hatte genug Zeit, in diesem verheißenen Land ein Haus zu bauen. Aber er tat es nicht, weil er dort ein Fremdling war und hat damit seinen Glauben gezeigt. Und Gott hat ihm das als Gerechtigkeit anerkannt. Und das ist wieder ein gutes Beispiel, wenn nicht sogar das Beispiel, das allein der Glaube rettet. Und so ein Leben als Fremder, als Fremdling, das kann manchmal echt schwierig sein. Aber auch hier gibt uns der Herr Trost. Schlagen wir einmal 1. Mose auf. Kapitel 19, das ist die Textstelle in der Bibel, wo es um das Gericht um Sodom und Gomorra geht. Und das ist der Moment, nachdem oder sogar während Gott ja diese beiden Städte und ja auch eigentlich diese ganze Jordan-Ebene richtet. Und wir lesen hier: Abraham aber begab sich früh am Morgen, Vers 27, zu dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hat. Und er blickte hinab auf Sodom und Gomorra und das ganze Land in jener Gegend und sah sich um und siehe, ein Rauch ging auf von dem Land wie der Rauch eines Schmelzofens. Ich möchte, dass ihr euch das mal ein bisschen bildlich vorstellt. Mose sieht am Horizont, wie alles im Rauch steht. Eine riesige Rauchwolke und der geht diesen Berg hoch, guckt über diese Kuppe und das gesamte Tal steht in Flammen. So wie Gott es prophezeit hat. Gott hat gerichtet. Und was wir aus dieser Textstelle sehen dürfen, dass auch wenn Gott diese Welt richtet, wir gehören nicht in diese Welt. Wir sind Fremdlinge. Und Gott richtet uns nicht mit. Abraham stand dort auf diesem Berg und was lesen wir in Vers 29? Und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham. Wir sind Fremdlinge in der Welt und wir sehen, dass diese Welt gerade zugrunde geht und dass Gott mehr und mehr seinem Gericht entgegengeht. Aber wir dürfen wissen, dass wenn Gott sein Gericht ausführt, dann denkt er an uns. Wir gehören nicht dazu. Wir sind zwar in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und Gott weiß das. Und wenn er sein Gericht ausführt und über diese Völker hergießt, dann wird er an uns denken. Wir werden das Gericht sehen, so wie Abraham es gesehen hat, aber wir werden nicht Teil des Gerichts sein. In der Lebensgeschichte von Abraham, Isaak, Jakob und auch von seinen Söhnen erleben wir aber immer wieder was Trauriges. Gott hat sein Volk zwar ans Ziel gebracht, aber wir lesen immer wieder von Menschen, die diese Fremdlingschaft nicht ertragen haben. Wir lesen zum Beispiel von Lot, der sich von Abraham trennt und nach Sodom zieht. In 1. Mose 19, Vers 3, da lesen wir, dass Lot sich dort ein Haus baut, beziehungsweise dass er ein Haus hat. Das ist die Stelle, wo die beiden Männer Gottes, das sind wahrscheinlich zwei Engel, zu Lot gehen und ihn aus dieser Stadt holen wollten. Und es steht, er aber drang sehr in sie ein. Da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Das können wir zurückschließen, dass er sich dort niedergelassen hat und ein Haus gebaut hat. Und diese Verheißung, von der er Teil war, durch Abraham, von sich gestoßen hat. Und wenn wir den ganzen Text weiterlesen, wir kennen die Geschichten, dann sehen wir, was ihn das alles gekostet hat. Er wollte kein Fremdling mehr sein, er wollte dazugehören zu dieser gottlosen Nation. Und was hat es ihn gekostet? Seine Frau hat es nicht überlebt, seinen Besitz, den hat er vollständig verloren, und das war ein reicher Mann. Und seine Töchter, die wurden durch diese schweren Sünden in diesen Städten völlig verderbt und haben ihm nichts als Kummer gebracht. Und so geht es einem Menschen, der Gott den Rücken kehrt, der nicht mehr auf seine Verheißung hört und nicht mehr darauf vertraut. So ergeht es einem Menschen, der diese Welt und ihre Begierden liebt. Aber die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Johannes 2, Vers 17. Wir dürfen nur kein Teil von der Welt sein. Wir sollen ihr fremd sein. Wir sollen in Zelten hausen, auch wenn es manchmal unbequem ist. Wir lesen später von Esau, der, ich weiß gar nicht genau, wie das Tal heißt, ich glaube, es ist Tal Sir, der dort eine Stadt gebaut hat und sich dort niedergelassen hat. Aber wir müssen uns bewusst sein, er war ein Nachkomme Abrahams. Auch auf ihm lag die Verheißung. Er hatte sogar das Erstgeburtsrecht. Aber er hat es verachtet. Und auch er hat die Fremdlingschaft abgelehnt und hat angefangen, sich Häuser zu bauen. Und er hat das verheißene Land nie erreicht. Wenn wir weitergehen durch das erste Buch Mose, dann lesen wir auch später, dass Israel, als sie in Ägypten waren, dass sie angefangen haben, sich Häuser zu bauen. Es wird nie direkt erwähnt, aber es geht aus manchen Textstellen heraus, zum Beispiel als die 10 Plagen, als die letzte Plage ausgeführt wurde und sie das Blut an die Türpfosten streichen sollten. Ja, aus solchen Textstellen können wir sehen, dass sie sich niedergelassen haben und diese Verheißung vergessen haben. Und das soll uns daran erinnern, dass es immer wieder Menschen geben wird, auch im Kreis der Gemeinde, die im Kreis der Gemeinde sind, die viel Segen erfahren, müssen auf Lot und auf Esau schauen. Sie hatten reichen Besitz und sie haben auch von diesem Segen Gottes gezehrt. Aber sie gehören dennoch nicht dazu, weil sie die Welt mehr lieben als Gott den Vater. Aber der Herr kommt mit seinem Volk ans Ziel. Er hat sie nicht aufgegeben, obwohl Israel aufgegeben hat. Und so wie wir einmal in unserem Leben und das auch weiterhin tun sollen, Buße taten und Jesus nachfolgen, so tat auch das Volk Israel Buße und folgte Mose nach. Und er führte sie aus der Sklaverei raus, so wie Jesus uns aus der Sklaverei der Sünde herausführte. Und bei all diesen Parallelen, die man da so sieht, das finde ich einfach interessant. Wir müssen nicht daran glauben, dass Jesus uns ans Ziel bringt. Wir dürfen es wissen. Wir haben Gewissheit darüber, weil er es schon getan hat. Er hat uns seinen Plan bereits offenbart. Wir laufen nicht ins Ungewisse. Aber hier hört das Ganze ja nicht auf. Mit diesen ganzen Parallelen geht es weiter. Es zieht sich durch die ganze Bibel durch. Wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet und Buße tut, dann soll er sich taufen lassen. Und er bezeugt damit, dass er sein altes Leben hinter sich gelassen hat und dass es kein Zurück gibt. Schauen wir ins Alte Testament. Israel wurde im Roten Meer auf Mose getauft. Und als das Meer hinter ihnen wieder zusammenschlug, da waren alle Brücken abgeschlagen. Es gab kein Zurück mehr. War jetzt alles perfekt? Nein, das wissen wir. Sie lebten weiter in Zelten. Das hat sich geändert. Sie waren wieder in dem Bewusstsein, dass sie ihre Heimat noch nicht erreicht haben. Dass sie das Ziel noch nicht erreicht hatten. Und der Weg war nicht leicht und Israel hat viel Zucht erfahren müssen von Gott. Das wissen wir. Aber Gott hat sie nicht verstoßen und er hat sie an das Ziel gebracht. Ja, und so wird auch die Gemeinde, wenn sie vom Ziel abweicht, wenn sie dazu neigt, sich Häuser zu bauen, ja, wird sie wieder zurück auf den richtigen Weg gebracht. Und das müssen wir uns immer wieder, ja, in unsere Gewissheit rufen, dass wir eben bei unseren Zelten bleiben, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir wissen, wo es hingeht und was uns eines Tages erwartet. Ja, und am Ende ihrer Reise, nach ihrer 40-jährigen Wüstenwanderung, da standen sie schon wieder vor einem Gewässer. Und es teilte sich wieder und sie gingen hindurch. Und als sie rauskamen, waren sie im verheißenen Land. Da sind sie dort angekommen, wo Gott sie haben wollte. Und Gott gab ihnen Häuser. Sie durften ihre Zelte abreißen und Häuser bauen. Das lesen wir in Josua 21, Vers 43. So gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben. Und sie nahmen Besitz und wohnten da drin. Gott kommt ans Ziel mit seinem Plan. Er tat es mit Israel und wir dürfen diese wunderbare Geschichte, die er mit seinem Volk erlebt hat, auch auf unser Leben beziehen. Wir leben in Zelten. Es ist schwierig. Es ist hart. Aber Gott kommt mit uns am Ziel. Und eines Tages dürfen wir eine Heimat entgegennehmen, eine neue Heimat und unser Bürgerrecht wahrnehmen und bei ihm wohnen. Lasst uns das nicht vergessen. Amen. Ich würde noch beten zum Abschluss. Vater, ich danke dir, dass du uns in der Bibel so vieles zeigst, was geschehen wird, was geschehen ist, und dass wir daraus Konsequenzen aus unserem Leben ziehen dürfen. Dass wir vieles wissen dürfen, dass wir Gewissheit darüber haben dürfen, was du für uns vorbereitet hast. Aber dass du uns auch helfen willst, wenn unser Glaube einmal schwach wird. Vater, ich danke dir für die Gewissheit, dass du uns ans Ziel bringst, dass du uns nicht aufgibst. Und dass, auch wenn ja, wir mal neigen, vom Weg abzuweichen, zu rechten oder zu linken, du nicht aufhörst, auf uns aufzupassen, sondern uns wieder zurück auf den Weg bringst, Herr. Ich danke dir dafür. Setz uns das in unsere Herzen. Mach uns das bewusst. Lass uns immer wieder darüber nachdenken. Und es einfach in unserem Leben annehmen. Vater, ich lobe und preise dich dafür.